Im Endeffekt ist es immer eine Narbe, auch wenn wir sie nicht sehen. Es ist immer so, dass das Gewebe in irgendeiner Form verändert wieder wächst. Natürlich je tiefer, desto ausgeprägter, weil eben sich die Haut auch alle 28 Tage komplett regeneriert. Wenn die Wunden bzw. Narben oberflächlicher sind, ist es so, dass man dann auch keine Narben mehr hat.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Verletzungen, Operationen, Wunden, ja, und Wunden, die nicht heilen wollen. Das soll das Thema für die heutige Paracelsus Lab Podcast Episode sein. Wir wollen darüber sprechen, wie Wundheilung funktioniert und wie jeder von uns seine eigene Wundheilung unterstützen kann. Und da spreche ich natürlich am heutigen Tag nicht alleine, sondern ich habe mir einen sehr spannenden Gast eingeladen, Dr. Tamara Wald. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Tamara, wir nehmen hier gerade auf. Wir sitzen in München. Wir sind ein bisschen später dran heute als ursprünglich geplant. Du kommst gerade direkt von der Arbeit, direkt aus der Klinik, da wo du nämlich tätig bist, in der Klinik Bogenhausen. Dann erzähl uns doch gerne mal zum Einstieg, wie war dein Tag heute und was hat dich leicht verzögern lassen?
Genau, ich bin leider ein bisschen spät dran, weil ich in der Notaufnahme hauptsächlich zurzeit arbeite und wir dadurch natürlich hauptsächlich Notfälle bearbeiten. Jetzt zum Schluss hatten wir einen lebensbedrohlichen Notfall, der jetzt weniger mit einer Wundheilung zu tun hatte, sondern eher mit einer Hirnblutung. Muss natürlich behandelt und abschließend geklärt werden, wie man den Patienten weiter betreut. Das musste ich leider noch fertig machen, bevor ich
Klinik verlasse. Nicht leider, Gott sei Dank. Also wir sind sehr dankbar, dass du jetzt den Tag dann doch mit uns heute noch beendest.
Ich freue mich auch.
Du hast schon gesagt, du bist aktuell in der Notaufnahme oder der Notfallmedizin tätig. Vorher auch viel im Bereich der Unfallchirurgie. Dann hatten wir dazu gesprochen, uns ausgetauscht. Menschen, Wundheilung ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr großes Thema, das auch viele Menschen betrifft. Wir gucken uns da gleich auch nochmal ein paar Zahlen und Fakten zu dem Thema an. Du hast gerade gesagt, die letzte Patientin war jetzt kein Thema mit Wundheilung, aber es ist schon ein Thema deiner täglichen Arbeit?
Genau, jeder Patient, der stürzt, ob größer oder kleiner, hat in der Regel, ob es nur eine Schürfwunde ist oder eben eine größere Kopfplatzwunde oder sogar eine offene Fraktur, in der Regel eine Wunde, die dann auch eine Wundheilung nach sich bringt. Somit ist es ziemlich wichtig. Gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Patienten, die bei uns operiert werden, die wir dann auch immer verlaufskontrollieren müssen, schauen müssen, ob die Wundheilung eben regelrecht verläuft. Und wenn nicht, muss man eben die entsprechenden Maßnahmen ergreifen mit den speziellen Kollegen, die sich dann darauf fokussieren, wie zum Beispiel plastische Chirurgie.
Man kann aus dem Begriff ableiten, das hat irgendwas mit einer Wunde zu tun und mit Wundheilung, aber du hast gerade schon einen schönen Einstieg gewählt, nämlich letztendlich betrifft es ganz viele Situationen, Menschen, ja, und auch Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt nur ins Krankenhaus kommen, wobei da natürlich die Probleme vielleicht auch nochmal mit auftreten oder Menschen sind, die auch Probleme in der Wundheilung haben. Aber versuchen wir doch mal im Einstieg erstmal zu klären, was bedeutet Wundheilung eigentlich?
Also da fangen wir vielleicht erstmal damit an, was ist überhaupt eine Wunde? Und da redet man von einer Schädigung, Zerstörung oder Durchtrennung der Hautschichten. Die Haut besteht aus vielen Schichten, aber die wichtigsten sind die Grundschicht, wo quasi die Zellregeneration stattfindet. Dann hat man die Schichten darüber, wo eben auch zum Beispiel Schweißdrüsen oder Haarzellen oder Pigmentzellen lokalisiert sind. Und dann haben wir die Schichten nochmal darüber, das sind mehrere, wo man dann auch teilweise schon von abgestorbenen Zellschichten spricht, die aber wichtig sind, um eine sogenannte Schutzbarriere darzustellen bzw. herzustellen. Und wenn irgendwas davon geschädigt ist, dann ist es eben eine Wunde. Und das kann ein Papierschnitt sein oder eben auch nach einer OP ein tieferer Schnitt oder Durchtrennung der tiefsten Schicht der Haut. Und wenn man von Wundheilung spricht, geht es eben um diesen natürlichen Prozess der Regeneration. Und die unterteilt man in drei Phasen. Jetzt sage ich mal in schlauen Wörtern die Exudationsphase, die Granulationsphase und die Epithelisierung. Und diese Phasen, für alle verständlich, ist einmal eben die natürliche Reinigung oder auch Inflammation, die der Körper initiiert. Anschließend dann eben die Neubildung der Hautschichten oder Schicht und dann eben die reparative Phase, wo wir dann eben wieder die Kollagenfasern sich wieder bilden und die Narbe dann, so eine Narbe gebildet wird.
Und du hast gerade diese Inflammations-, also auch da nochmal, muss man noch weiter übersetzen, die Entzündungsphase letztendlich mit angesprochen. Das heißt, Entzündung und damit das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um den initialen Teil der Wundheilung, also noch davor geschaltet geht. Insgesamt, welche Rolle spielt das Immunsystem beim Thema Wundheilung?
Genau, also das ist die erste Phase, das beginnt sogar schon mit dem Bluten. Das ist auch schon ein wichtiger Ausreinigungsfaktor, den der Körper selber initiiert, dass durch die Blutung schon mal gewisse Keime oder auch Fremdkörper entfernt werden. Kurz danach hört die Blutung in der Regel auf, hängt natürlich auch wieder von der Tiefe ab. Direkt durch das Immunsystem eingeleitet, dass die Blutung dann aufhört und eben die weißen Blutkörperchen, also unser Immunsystem, zum Ort der Wunde kommt, um dann eben die ersten Abbaumaßnahmen zu ergreifen, also schlechte Sachen abzutransportieren, auch eben die Blutung zu stoppen, ja, und dann eben den quasi Prozess einzuleiten.
Du hast eben den Schnitt mit dem Papier bis hin zum Schnitt mit dem Skalpell. So die Bandbreite, wenn wir uns das zum Beispiel mal vorstellen. Gibt es trotzdem im zeitlichen Verlauf etwas? Also Wundheilung, wie lange dauert es?
Also man sagt im Schnitt, dass also bei einer ganz normalen Wunde die ersten 3 Tage eben ausgereinigt wird und das Immunsystem die ganze Stelle, stellen wir uns eine Baustelle vor oder eine Unfallstelle, erstmal aufgeräumt wird. Das dauert 1 bis 3 Tage. Anschließend 4 bis 7 Tage ist dann eben die Neubildung, wo dann auch, nachdem das alte Gewebe, das nicht mehr zu brauchen ist, abtransportiert wurde, eben alles neu gebaut werden kann. Und dann sagt man ab dem 8. Tag, dass quasi die sogenannte Narbenbildung stattfindet.
Ist es denn immer mit einer Narbenbildung verbunden oder gibt es auch ein komplettes Aushalten oder nennt sich das Defektheilung oder wie würde man das?
Im Endeffekt ist es immer eine Narbe, auch wenn wir sie nicht sehen. Es ist immer so, dass das Gewebe in irgendeiner Form verändert wieder wächst. Natürlich je tiefer, desto ausgeprägter. Die richtigen Narben, die wir unser Leben lang mit uns rumtragen, sind in der Regel tiefere Wunden gewesen. Die oberflächlichen Wunden, da sehen wir dann in der Regel keine Narben mehr. Und weil eben sich die Haut auch alle 28 Tage komplett regeneriert, wenn die Wunden bzw. Narben oberflächlicher sind, ist es so, dass man die dann auch einfach nicht mehr, keine Narben mehr hat.
Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist die Arbeit des Operateurs, also auch des Verschließens, also des Erzeugens einer Narbe, auch mitverantwortlich dafür, wie sich die Narbe entwickelt? Oder sind es schon eher Faktoren, die im Patienten zu finden sind, also dass sich Gewebe irgendwie verändert, dass sich gerade das Thema Narbenbildung und Veränderung und wirklich auch Zug auf das Gewebe, was ja auch belastend für die Betroffenen sein kann. Kann man dazu irgendetwas sagen?
Also es ist so, dass es natürlich ein Zusammenspiel ist, wie immer im Leben. Es ist bei der Operation oder wenn jemand operiert wird, Narbenverschluss ist ein großes Thema, beziehungsweise Wundverschluss in dem Fall, nicht Narbenverschluss, weil man durchtrennt ja bei einer Operation nicht nur die Haut, sondern dann gerne auch mal eine Faszie oder Muskeln. Und man muss schon dafür sorgen, dass diese Strukturen ohne zu großen Zug vernäht werden, damit sie auch wieder anständig zusammenwachsen können. Es gibt auch oft Korrekturoperationen von Narben, wenn zu viel Zug drauf ist, wenn das unterliegende Gewebe nicht gut adaptiert, weil die Zellen dann einfach zu viel Zug haben und sich nicht zusammenwachsen.
Und das wäre jetzt wirklich etwas, was operateursseitig ein Thema wäre. Welche anderen Faktoren spielen eine Rolle? Wir wollen gleich nochmal genauer auch auf die Wundheilungsstörungen mit eingehen, aber welche anderen Faktoren spielen eine wichtige Rolle, wenn es um auch so übermäßige Narbenbildung geht? Gibt es bestimmte Verbindungen zu Grunderkrankungen, die eine Rolle spielen können?
Es ist so, dass die übermäßige Narbenbildung tatsächlich auch zum gewissen Grad genetisch vorbestimmt ist. Es gibt bestimmte Länder, wo das häufiger auftritt. Aber generell ist es natürlich ein Riesenfaktor Grunderkrankungen des Immunsystems. Ganz riesiges Thema Diabetes. Diabetes führt dazu, dass die kleinsten Gefäße verstopft sind und deshalb halt auch eben das Immunsystem nicht zu der Wunde hinkommt und es nicht anständig eben auch vaskularisieren kann, also durchbluten kann und die Immunzellen nicht hinkommen. Genauso ist es bei den Autoimmunerkrankungen oder generell Erkrankungen, die das Immunsystem runterfahren. Und die übermäßige Narbenbildung sieht man nicht so häufig, außer man hat auch mechanische Belastungen von bestimmten Stellen. Also es gibt Stellen, wo man Wunden sehr schlecht verschließen kann. Auch zum Beispiel im Gesicht, wo sehr wenig Fett ist. Man hat wenig Ausweichmöglichkeiten, um die Stellen zu verschließen. Oder auch zum Beispiel gelenksnah wo viel Zug dran ist. Und da ist es natürlich auch wichtig von der Seite des Patienten, dass man dann auch lang genug das schont und eben nicht strapaziert mechanisch.
Wenn wir über Wundheilung sprechen, ein Begriff, der immer wieder auch bei mir auch in der Vorbereitung immer wieder auch als Begrifflichkeit aufkommt, ist optimale Wundheilung. Ist optimal jetzt rein definitionsgemäß im Sinne von des zeitlichen Ablaufs oder dass es grundsätzlich zum Verschluss kommt oder wie würde dort die Definition aussehen?
Definieren würde ich es prinzipiell nicht unbedingt, aber wenn man sagt optimale Wundheilung, dann redet man von keine Komplikationen, also wir haben keine Nachblutung, wir haben keine Eiterbildung, also keine Nachentzündung, was auch oft ein Thema sein kann, vor allem bei größeren Wunden und dass man eben die Wunde, sag ich mal, so lang wie möglich schont. Ich sage jetzt mal ganz einfach, wir kennen wahrscheinlich alle die kleinen Kinder, die an ihren Narben rumpopeln und irgendwie den Schorf abziehen. Das führt zum Beispiel zu einer verlängerten Wundheilung, weil auch der Schorf ein Teil der Wundheilung ist. Genauso, wenn man eine Narbe hat, sich Muttermal entfernen hat lassen und dann 4 Tage später Sport macht, dann bringt man Schweiß in die Wunde, man zieht dran und das wäre dann auch quasi eine verlängerte Wundheilung.
Wäre denn gleichzeitig, wenn wir nämlich mal auf so Förderfaktoren, also unterstützende Faktoren für eine optimale Wundheilung schauen, würdest du sagen, Ruhigstellung der betroffenen Region, heißt es komplett auch Bewegungsverbot in dem Kontext?
Nee, also es hängt natürlich wieder von der Wunde ab. Wenn wir jetzt ein Schwenklappenplastik machen, dann sollte man das nicht bewegen. Also Schwenklappenplastik macht man in der plastischen Chirurgie, ja. Da muss man Hautstellen abdecken, die von selber nicht wieder zuwachsen. Da sollte man es wirklich nicht bewegen. Sonst ist es aber auch wichtig, dass man das Gewebe bewegt, weil man sonst auch zu einer verkürzten Narbenbildung führen kann. Und das will man natürlich auch vermeiden.
Was setzt ihr in der Klinik oder was sind noch andere, auch evidenzbasiert oder zumindest auch komplementäre Ansätze, wenn wir über Förderfaktoren, unterstützende Faktoren sprechen, die wichtig sind für eine optimale Wundheilung?
Im Klinikbereich ist es relativ schwer, das einzuhalten, aber natürlich versucht man, eine optimale Ernährung einzuhalten, den Körper so wenig wie möglich Stress auszusetzen. Jetzt trinkst du gerade auch einen Schluck Wasser. Tatsächlich ist eine Hydrierung auch wichtig, also dass man ausreichend Flüssigkeitszufuhr hat.
Wenn wir also über eine optimale Ernährung oder eine unterstützende Ernährung sprechen für eine optimale Wundheilung, auf was sollten Patienten achten oder du sagtest gerade, im Klinikalltag funktioniert es nicht immer so gut in der Umsetzung, aber was wären denn lehrbuchmäßig die Dinge oder auch auf wissenschaftlicher Basis, was wichtige Komponenten sind?
Also tatsächlich, wie immer, hört keiner gern ausgewogene Ernährung, möglichst frische Bestandteile, was natürlich bei Klinikalltag, wo für viele Personen gekocht wird, immer nicht so gut einzuhalten ist, aber auch proteinreich. Tatsächlich sich zu ernähren, hängt natürlich auch von der Größe und Tiefe der Wunde ab. Aber die Proteine braucht der Körper, um dann eben auch wieder das zu regenerieren bzw. wieder aufzubauen. Natürlich auch ausgewogen im Sinne unterschiedlicher Vitamine. Besonders wichtig tatsächlich Vitamin A, Vitamin D und Vitamin E.
Welchen Nutzen haben die in dem Kontext?
In erster Linie Zellregeneration.
Okay.
Genau, also auf zellulärer Ebene. Da geht es auch viel um DNA-Reparatur. Okay. Die sind da ziemlich wichtig.
Und Vitamin D hört man in dem Kontext immer wieder als Faktor. Also da denke ich, Wundheilung am Knochen wäre ja auch quasi eine Form von Wundheilung. Und dann hört man auch immer wieder gerne, Vitamin D3 sollte supplementiert werden. Ist das pauschal etwas oder findet das in der Klinik auch statt?
In der Klinik findet es durchaus statt. Also ich habe mehrere Jahre auch in der Unfallchirurgie Orthopädie gearbeitet, wo es tatsächlich vor allem von unserem Chefarzt, also er hat sehr darauf geachtet, dass es da keine zu niedrigen Vitamin-D-Werte gab. Heutzutage ist es ja eh auch ein Thema, dass viele von uns zu niedrige Werte pauschal haben, weshalb es einfach ersetzt wird beziehungsweise supplementiert wird, regelmäßig schon. Und im Klinik-Setting hat er schon auch besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass der Vitamin-D-Spiegel auch stimmt.
Mikronährstoffe als Thema, Eiweiße habe ich verstanden oder proteinreiche Ernährung. Das heißt grundsätzlich optimale Wundheilung ist natürlich, würde ich sagen, bei dir auch in der Unfallchirurgie in der Zeit vor allen Dingen auch ein Thema gewesen, wo man immer drauf geachtet hat. Also OP verlaufen, dann das bestmöglich mit zu unterstützen. Lass mal den Schwenk machen zum Thema Wundheilungsstörung, weil wenn wir uns da Zahlen anschauen. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht siehst du es auch anders oder hast andere Zahlen. Kurz in der Definition, man würde sagen, eine Wunde, wie du es gerade gesagt hast, wächst vielleicht gar nicht richtig zusammen, bleibt weiterhin offen, reagiert mit zusätzlichen wiederkehrenden Entzündungsreaktionen und ähnlichem. Chronische Wunden beispielsweise, ein Thema, das in der Bevölkerung und jetzt nicht nur im Klinikalltag, da wird wahrscheinlich die Zahl deutlich höher sein, zwischen 1-2% der Bevölkerung betreffen, was immerhin zwischen 800.000 bis 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind. Ein anderes Thema, wir haben in der Vorbesprechung auch kurz dazu gesprochen, das Thema der Druckgeschwüre, also man nennt es auch Dekubitus. 10% von Pflegebewohnern beispielsweise, die davon betroffen sind. Und im Krankenhaus 10-20% der Patientinnen und Patienten. Also wirklich schon eine große Zahl, also in Zahlen ausgedrückt 400.000 bis 700.000 Menschen pro Jahr in Kliniken. Und du hast eben auch eine Sache, finde ich mir auch nochmal ganz spannend, angesprochen. Diabetes als wichtiges Thema, der zum Beispiel diabetische Fußsyndrom, 10-25% der Diabetespatientinnen und Patienten. Also ein Thema definitiv, was dich im Krankenhausalltag wahrscheinlich sehr begleiten wird. Was siehst du davon am häufigsten oder was ist für dich auch ein großes Thema oder für euch alle Ärzte?
Also es ist tatsächlich sehr tragisch, dass ein Großteil der, ich sag mal, Pflegeheimbewohner bei uns eingeliefert werden, auch viel aus anderen Gründen, Schlaganfall, Vigilanzminderung. Und dann stellt man in der körperlichen Untersuchung fest, dass diese Personen eben dann auch einen sehr großen Dekubitus haben, teilweise auch schon fortgeschritten, wirklich bis hin zum Knochen, dass die Haut so viel weg ist, dass man echt Knochen sieht.
Aber wie entsteht es denn?
Das ist, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, diese mechanische Belastung der Haut. Der Körper ist dafür ausgelegt, sich zu bewegen. Und wenn man sich nicht bewegt oder nicht bewegen kann, dann degeneriert er sehr schnell, baut sehr schnell ab. Wir haben dann kein Muskelpolster mehr. Oft sind Patienten, die im Pflegeheim sind, können nicht mehr so gut selbstständig essen, haben dann auch vielleicht nicht mehr die allergrößte Fettschicht. Dann liegen sie, natürlich haben wir auch einen Personalmangel, die Bewegung, die notwendig ist, kann man eigentlich überhaupt gar nicht gewährleisten. Und dann kommt es dazu, dass diese chronischen Wunden entstehen. Und chronische Wunden können tatsächlich auch in Anführungsstrichen sauber sein. Das heißt, sie sind dann bis innen hin epithelisiert, also sie haben quasi eine Außenhaut und suppen nicht die ganze Zeit beziehungsweise bluten nicht aktiv. Wenn es dann aber bis zum Knochen runtergeht, hat man natürlich ein sehr hohes Infektionsrisiko. Betrifft auch die Diabetespatienten. Viele haben einfach chronische Wunden, die einfach chronisch offen bleiben, die nicht zuwachsen, also die man auch einfach nicht mehr zubekommt. Ich war auch mehrere Monate in der Dermatologieklinik in der Thalkirchner Straße. Das waren unsere Hauptpatienten, die mit chronischen Wunden, wenn die dann sich wieder infiziert haben, was jederzeit passieren kann, sind die in die Klinik gekommen und mussten behandelt werden. Es ist tatsächlich ein großes Problem. Und das Schlimmste, was dann passieren kann bei Diabetespatienten mit einem Fuß, ist, dass der Fuß halt komplett entfernt werden muss, wenn man dann ein Risiko der Blutvergiftung zum Beispiel hat. Ist natürlich, wenn man ein Dekubitus im Bereich des Rückens hat, schwieriger.
Also das sind so typische, also wenn ich es richtig verstehe, der mechanische Druckbelastung, zu wenig Bewegung, dann natürlich auch Gewebsveränderungen. Das Thema, was du eben sagtest mit der Pflege, also wo wir einfach vielleicht auch nicht die ausreichende, auch der Personalschlüssel nicht passend ist. Das heißt, dass Patienten gut gelagert werden können und dann drückt es auf das Gewebe, Durchblutung findet nicht mehr statt und es kommt dann dadurch zur Entzündung, gar nicht durch einen Keim oder einen Schnitt. Also es ist eher hier die mechanische Belastung.
Also die mechanische Belastung führt genau auch dadurch, dass das Gewebe nicht mehr durchblutet ist. Der Keim kann aus allen möglichen Gründen entstehen. Natürlich, wenn die Durchblutung nicht gewährleistet ist, weil man sich auch nicht bewegt. Das heißt auch einfach, der Kreislauf nicht angeregt wird, auch in die kleinen Endgefäße, die ja für die Haut zuständig ist, wenn die einfach nicht mehr so durchblutet sind, wie wenn man sich bewegt, dann ist genau wie du gesagt hast, das Immunsystem kommt nicht mehr hin. Man hat einfach nicht mehr diese Zirkulation, die nötig ist, um Sachen hinzubringen und wieder wegzubringen.
Und das ist letztendlich bei einem Thema wie diabetischen Fuß, also da fängt es quasi auch eher am Ende an. Ist es dort auch mechanisch bedingt, also auch zirkulatorisch?
Da ist es wirklich zirkulatorisch und es ist so, dass beim Diabetes sich eben in den kleinen Gefäßenden Sachen ablagern, die Gefäße verschließen und dann eben einfach da gar kein Blutfluss mehr hinkommt. Und dann hat man, also da gibt es dann auch irgendwann einfach keine Möglichkeiten mehr, außer es eben zu entfernen und zu hoffen, dass es dann zuwächst.
chirurgische Wundheilungsstörung, vielleicht das nochmal als Zahl. 2-5% der Patientinnen und Patienten nach Operationen sind davon betroffen. Ist das eine Zahl, die du in der Klinik auch festgestellt hast? Oder?
2-5%, da habe ich vielleicht auch gar nicht so die größte Strichprobe, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir haben, bei uns wurden auch viele Patienten hinverlegt, die schon mit einer Infektion kamen nach einer Operation woanders, die man dann eben behandeln muss. Leider ist es dann auch so, dass diese Infektionen dann anhalten, also dass sie immer wieder operiert werden müssen, dass immer wieder ausgereinigt werden muss, hängt dann auch gerne mit einem fallenden Immunsystem zusammen oder mit einem geschwächten Immunsystem durch die vielen Operationen. Also es ist dann leider auch so ein bisschen Teufelskreis.
Du hast jetzt gesagt, wenn ein Keim, der von überall reinkommen könnte oder Infektion, über was sprechen wir da? Also was kommt da in diese Wunden rein?
Tatsächlich hauptsächlich, oder ich sag mal die Nummer eins, sind die Keime, die wir selber auf unserer Haut haben.
Okay.
Die natürlicherweise dort sind und die wir natürlicherweise abwehren können. Ganz normal, ab Baby hat man ein Keimspektrum auf der Haut, auch im Darm, überall. Und damit können und müssen wir auch koexistieren. Und unser Immunsystem kann das normalerweise sehr gut abwehren. Wenn jetzt aber die Haut geöffnet wird und man operiert wird und dadurch durch die Anästhesie und so weiter einen Immunsystemabfall hat, beziehungsweise ein geschwächtes Immunsystem dadurch hat, dann fällt es dem Körper gegebenenfalls mal nicht mehr so leicht, das abzuwehren.
Also sind wir eher auch im Bereich noch mal mehr im Immunsystem als jetzt den Keimbefall. Ich dachte nämlich jetzt auch an Thema Krankenhauskeime, MRSA, viele andere, die quasi auch zu chronischen Infektionen führen, die immer wieder sich in das Gewebe reinsetzen oder gar nicht eliminiert werden können. Aber du sagst wirklich auch so normale bestehende Keime und wir haben eigentlich die entzündliche Reaktion. Wird da typischerweise Abstriche zugemacht?
Genau. Wenn eine Infektion auftritt, wird immer ein Abstrich gemacht. Es muss immer festgestellt werden, was für ein Keim drin ist, weil man eben auch die entsprechende Antibiose dann den Patienten geben muss. Antibiose ist wieder ein zweischneidiges Schwert, weil es natürlich auch wieder schwächend ist fürs Immunsystem. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn man eine Antibiose gibt, dass sie ganz gezielt ist und man auch den Keim erreicht.
Was kann man denn unterstützen fürs Immunsystem machen, würde mich da interessieren.
Machen wir tatsächlich auch im Krankenhaus bei bestimmten Patienten dann auch hochdosierte Vitamininfusionen.
Okay.
Ist jetzt nicht gang und gäbe, ja. Macht man bei stark betroffenen Patienten und man versucht halt vor allem auch wirklich zu mobilisieren mit der Physiotherapie, um den Kreislauf in Gang zu bekommen.
Ja. Ja klar, das muss ja dann irgendwie wieder hin. Und Lagerung wird wahrscheinlich auch ein extrem wichtiges Thema sein. Das heißt, Vitamininfusion, was wird da typischerweise verwendet?
Das ist eine Mischung aus Spurenelementen und eigentlich dem ganzen Vitaminspektrum, was man quasi überhaupt aufnehmen kann. Mhm. Gerne auch mal Eisen und Zink.
Okay.
Und genau, dass man einfach so ein bisschen so eine Abdeckung bekommt. Es ist halt so, dass wenn man das einmalig gibt, dann wird es jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten sofort das Immunsystem wieder auf Vordermann bringen. Es ist eine unterstützende Maßnahme. Tatsächlich ist es schon wichtiger, die Personen von innen nach, also von sich aus zu stärken.
Wie lange bleiben denn so ein, also nehmen wir mal Dekubitus oder chirurgische Wundheilungsstörung, wie lange bleibt das denn bestehen? Also nur um mal so ein zeitliches Gefühl zu haben, du hast eben Zeiten der optimalen Wundheilung genannt, aber wie lange ist das und hält das dann auch immer wieder aus?
Also das ist wirklich sehr variabel. Es gibt Personen, die wie gesagt, wo es einfach nie zugeht. Es gibt Personen, die eben eine Blutvergiftung entwickeln und man dann gar nicht mehr erleben wird, wie die Wunde zugeht. Bei manchen geht es dann nach einer weiteren Spülung und der entsprechenden Antibiose sehr schnell. Ich sage mal, bei einem normalen Patienten, also normal ist in der Medizin natürlich relativ, aber bei jemandem mit einem guten Immunsystem quasi vor der Operation und keinen systemischen Grunderkrankungen kann man schon davon ausgehen, dass das innerhalb von 2-3 Wochen sollte das dann schon wieder okay sein.
Und bei den Wundheilungsstörungen kann es aber, wie du sagtest,
für immer sein,
monatelang sein. Die sind aber dann doch auch nicht immer konsequent jetzt bei euch stationär aufgenommen. Das heißt, die sind auch zu Hause in ambulanter Therapie vielleicht auch, oder?
Genau, das hängt natürlich davon ab, welche Therapie Sie bekommen. Wenn Sie zum Beispiel Antibiose bekommen müssen über die Vene, dann ist es teilweise doch so, dass die Patienten länger auch stationär sind. Mhm. Aber man sieht halt schon auch, dass im ambulanten Bereich die Patienten auch inkonsequenter sind, auch einfach, weil sie nicht so viel Hilfe haben wie stationär. Größtes Problem sind auch Patienten, die dann zum Beispiel gerne rauchen oder auch Alkohol trinken. Das ist in der Klinik nicht so einfach wie zu Hause. Also das sind auf jeden Fall zwei Aspekte, die der Wundheilung überhaupt nicht
Alkohol und Rauchen, ja, aber das
nicht fördern.
Das heißt, einmal nicht förderlich, haben wir schon gesagt, oder förderliche Faktoren haben wir schon mal, unterstützende Faktoren haben wir genannt. Risikofaktoren, also Rauchabusus, Alkoholkonsum, regelmäßiger Alkoholkonsum. Was ist da noch eine vertretbare Menge oder gibt es die gar nicht?
Ich würde sagen, am besten einfach komplett drauf verzichten, wenn man in so einer Situation ist.
Und weitere Risikofaktoren für die
Stress?
Okay.
Das kennen wir ja alle.
Aber warum? Also warum hat Stress jetzt Auswirkungen auf meine Wundheilung?
Weil Stress gerne mal zur Cortisolausschüttung führt und Cortisol eben den Ursprungsmechanismus fördert, dass die wichtigen Organe im Rahmen einer Stresssituation versorgt werden und eben nicht die Endgefäße, die kleinen Gefäße, sondern man sagt halt, okay, die Organe müssen durchblutet werden, wir müssen anreichern, wir müssen schauen, dass wir genug Proviant haben und dann werden halt, sag ich mal, die Endbereiche, also eben vielleicht auch die Haut oder die Wunden, werden dann vielleicht etwas vernachlässigt. Cortisol hat natürlich auch noch generell auf das gesamte Immunsystem wieder Auswirkungen, das ist sehr komplex.
Also Stress als ein Faktor, ich finde den Aspekt sehr interessant. Also einmal Beeinflussung der Zirkulation, Beeinflussung des Immunsystems. Also hier sehen wir auch ein Wechselspiel. Klar, man hört es immer wieder, aber diese Verbindung ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen. Gibt es denn Stressmanagementmaßnahmen in der Klinik, dass man versucht, das Thema auch mit abzudecken oder ist das nicht abbildbar?
Man versucht, die Patienten zu entlasten. Es ist natürlich nicht unbedingt umsetzbar, weil man eben dann doch auch wieder die Patienten belastet mit regelmäßigen Untersuchungen, eben dann auch vielleicht Antibiotika über die Vene, was ja auch für den Patienten irgendwo ungewöhnlich und dadurch dann auch stressig sein kann. Was auch wichtig ist, ist Schlaf. Das ist auch stressreduzierend. Kann man auch nicht unbedingt immer gewährleisten, weil man dann natürlich vielleicht das Zimmer teilt oder nachts jemand in einem anderen Zimmer rumschreit oder so. Es ist leider in der Klinik relativ schwierig, was auch wiederum dafür sprechen würde, dass man auch zu Hause sich besser regenerieren kann. Hängt auch ein bisschen von der Compliance des Patienten ab.
Würdest du denn dem betroffenen Patienten oder auch dem Umfeld empfehlen, unterstützend, also Schlaf, Stressregulation, das sind wiederkehrende Themen, auch Ernährung, aber würdest du denn unterstützend eine Art Programm empfehlen oder ein individuell angepasstes Maßnahmenpaket, um die Wundheilung mit zu unterstützen? Gibt es da Ideen auch von der Klinik heraus, das in den ambulanten Kontext oder nach Entlassung einfach unterstützend mitzugeben?
Ich sag mal, abgesehen von den Reha-Maßnahmen und der ambulanten Anbindung und auch eben Physiotherapie, Physiotherapeuten können auch oft sehr unterstützend sein oder auch Ergotherapie und so weiter, gibt es jetzt, ich sag mal, was Ernährung angeht oder auch Schlafregulation und so, eigentlich jetzt keine direkte Anbindung in dem Sinne. Das muss man
wahrscheinlich auch Infusionstherapie jetzt nicht, was das standardmäßig irgendwie gemacht wird.
Nö, also das sind Dinge, die man dann selber quasi.
Aber es ist ein wichtiger Punkt und das ist ja auch das, was wir versuchen hier im Podcast einfach auch nochmal vielleicht Ansätze mitzugeben, was vielleicht Patienten auch, wie du es berichtet hast, in der Klinik auch erfahren haben, aber es danach einfach nicht direkt mit aufgegriffen wird, da wirklich auch nochmal zu schauen, was ist an weiteren unterstützenden Faktoren durchaus wichtig und auf jeden Fall auch hilfreich. Lass uns nochmal bei Wundheilung, also von den ja auch wirklich offenen Wunden und Störungen nochmal in Richtung eingeschränkte Wundheilung. Und ich nehme mal so eine Gruppe an Menschen raus, die du wahrscheinlich in der Klinik nur aus der Unfallchirurgie kennst, aber vor allen Dingen das Thema Sportlerinnen und Sportler. Weil auch hier, wenn wir uns nochmal überlegen, Wundheilung ist das, was immer wieder bei jeder Form der Verletzung oder wenn Gewebe regenerieren muss, mit einer Rolle spielt. Plus Sportler, die dann häufig regenerieren müssen und deren Regeneration nicht gut funktioniert. Hast du da Erfahrung mit oder ist es ein Thema unter Umständen auch bei Sportlerinnen und Sportlern, dass sie mehr Probleme haben mit dem Thema Wundheilung, Regeneration oder vielleicht Punkte, wo sie auch nochmal gezielt drauf achten müssen?
Ich würde sogar sagen, dass Profisportler oder, also ich habe jetzt nicht super engen Kontakt mit vielen Profisportlern, aber was man mitbekommt, ist, dass Sportler sich sogar der Regenerationsphase sehr bewusst sind, dass sie durchaus einen Tag Pause machen, wenn sie stark trainiert haben, dass sie durchaus wissen, dass wenn sie sich verletzt haben, dass sie dann die Pause nehmen müssen. Zum Beispiel in der Orthopädie haben wir, was also wir gerne auch zu den Patienten sagen, wenn sie im Knie operiert werden beim Kreuzband, Ein Profisportler muss auch ein Jahr aussetzen, nachdem er eine Kreuzbandruptur hatte, was auch eine Art Wunde ist. Ist jetzt nicht das, was wir außen auf der Haut sehen, aber eine Bänderruptur kann sogar teilweise komplizierter sein in der Versorgung beziehungsweise in der Heilung als eine Wunde der Haut. Und dass man sich eben der Ruhe, die man sich selber oder seinem Körper auch geben muss, bewusst ist und dass man dann auch auf sich hört, wenn es weh tut. Und da sind Sportler vielleicht sogar ein bisschen sensibler als ein normaler Patient, in Anführungsstrichen, weil er sich eben sehr viel mit seinem Körper auseinandersetzt.
Ich denke so ein bisschen an Sportlerinnen und Sportler, die durchaus vielleicht das Verstehen und auch ein besseres Körpergefühl haben. Denke gleichzeitig aber auch an Leistungssportler, also letztendlich gar nicht im Profibereich, aber viele der Triathletinnen und Triathleten, die uns bestimmt auch hier zuhören und viel aktiv sind, viele Stunden die Woche aktiv sind und das parallel zu ihrer Arbeit versuchen, unter einen Hut zu bekommen. Und die Frage eben schon ist, reicht die tägliche Regeneration aus? Und dann wissen wir auch, durch Bewegung wird natürlich mein Immunsystem auch wieder mit beeinflusst. Das ist so der Hintergedanke, wo ich drauf hinaus wollte. Gibt es da noch irgendetwas, wo du sagen würdest, Sportlerinnen und Sportler für das Immunsystem unterstützend irgendetwas zu tun, irgendwelche Check-ups regelmäßig zu machen, um dem auch vorzubeugen? Also selbst wenn sie wissen, wenn mein Band rupturiert ist, mache ich Pause, aber dass ich hier schon im Vorfeld die Wundheilung gut mit unterstützen kann.
Prinzipiell würde ich jedem empfehlen, einfach auf seinen Körper zu hören. Das klingt jetzt wieder sehr pathetisch, aber es ist tatsächlich so, dass der Körper einem echt sagt, wo Grenzen sind. Und wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, als Profisportler auf einen Marathon hintrainiert und 5-mal die Woche läuft und an einem Tag einfach merkt, ich fühle mich einfach nicht gut, dann muss man dann auch mal diesen Tag einfach auf seinen Körper hören. Ich meine, dass viele Leute, Personen eben versuchen, konsequent und diszipliniert zu sein. Manchmal muss man auch einfach auf seinen Körper hören und akzeptieren, dass man vielleicht einen Tag aussetzen muss. Generell wird schon auch empfohlen, einfach mal einen Tag Pause zu machen oder auch mal zwei. Vorbeugend im Sinne von Riesenthema, aktuelles Thema mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Ich habe einen Physiotherapeuten, den ich sehr schätze, und er hat zu mir gesagt, die Leute sollen erstmal sich einen regelmäßigen Schlafrhythmus aneignen und sich normal ernähren. Ja. Also einfach mal ein Jahr regelmäßig Sport machen oder sich bewegen. Wir reden jetzt hier nicht von 15 Kilometer jeden Tag. Und dann können Sie sich darüber Gedanken machen, ob Sie vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel,
noch irgendetwas an Nährstoffen fehlt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis für die, die was für ihre zukünftige Wundheilung tun sollten. Also auch hier Schlaf und Schlafoptimierung. Und dafür muss man auch nicht etwas einnehmen, sondern einfach auch in den normalen biorhythmischen Gegebenheiten unterwegs sein. Stressregulation würde ich auch noch mit dazu nehmen.
Auf jeden Fall.
Ich finde diesen Punkt einfach sehr wichtig, weil es potenziell auch ein Thema ist. Im Kontext der Wundheilung, aber natürlich auch schon präventiv. Durchaus Ernährung haben wir auch schon als Aspekte mit dazugezogen. Und sicherlich für Sportlerinnen und Sportler auch etwas, was begleitend hilfreich sein kann. Auch wenn die Belastungen vielleicht mal zu hoch sind.
Genau.
Tamara, wir versuchen unsere Gäste hier im Podcast immer etwas näher kennenzulernen. Deswegen habe ich immer ein paar Fragen mitgebracht. Die möchte ich jetzt ganz spontan stellen, wo du einfach auch ganz spontan darauf antwortest. Meine erste Frage ist, Tamara, was bedeutet für dich Gesundheit?
Also ich habe jetzt gerade selber einen Unfall hinter mir, war dadurch mehrere Monate lang sehr eingeschränkt. Und deswegen ist für mich, also hat sich jetzt vielleicht die Definition der Gesundheit oder die Bedeutung der Gesundheit ein bisschen verändert, dass man uneingeschränkt seinen Plänen oder Vorhaben nachkommen kann, geistig als auch körperlich. Also Gesundheit ist, ich finde, dass oft die Leute auch vergessen, was, also geistige Gesundheit, da hätte man natürlich nochmal ein ganz anderes, andere Richtung eingehen können mit Wundheilung, also im Sinne von geistige Heilung, aber das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Aber ich finde,
will ich nicht aufhalten. Sag gerne.
Nein, das ist, also psychische Gesundheit ist ja auch irgendwo, hat ja auch einen Einfluss auf Stress, was auch wiederum Einfluss hat auf das gesamte Gemüt und auch das Immunsystem und so weiter. Für mich ist Gesundheit, also mental gesund zu bleiben und halt eben das machen zu können, was man möchte mit seinem Körper, also mit Hilfe seines Körpers. Genau.
Wie sieht ein perfekter Sonntag bei dir aus?
Okay, kleine Exkursion. Ausschlafen. Ich schlafe sehr, sehr gerne und sehr viel. Und
hast du ja genau den richtigen Beruf gewählt.
Genau richtig. Also eigentlich leider echt ärgere ich mich da manchmal drüber. Aber genau, Sonntag ausschlafen. Ich bin auch ganz gerne an der frischen Luft, was jetzt nicht bedeutet, dass ich jeden Sonntag wandern gehe. Aber von mir aus auch ein Aperol am Viktualienmarkt ist für mich auch eine schöne, genau, und eigentlich auch gerne noch ein bisschen Sport. Also ich bin schon auch so jemand, die irgendwie sich jeden Tag versucht zu bewegen.
Trotz Klinikalltag?
Ja, vor allem deswegen.
Okay.
Weil in der Klinik ist man sehr fokussiert auf das, was da passiert. Und wenn man dann Sport macht, hat man einfach Zeit für sich, kann das mal alles auch sacken lassen, die ganzen Eindrücke. Genau. Vielleicht noch was Gutes, Leckeres kochen oder essen oder so.
Essen gehen oder selbst kochen?
Ich koche ganz gerne selber, weil ich gerne weiß, was in meinem Essen drin ist.
Passt ja zu einer ausgewogenen Ernährung sehr gut dazu. Welchen Ort möchtest du unbedingt mal besuchen oder wo würdest du unbedingt gerne hinreisen?
Ist eine längere Liste. Ich habe aktuell nicht wirklich eine Nummer eins. Früher hatte ich eigentlich immer so das nächste Ziel, wo ich unbedingt mal hin möchte. Da steht zum Beispiel sowas wie Australien drauf und irgendwie. Aber eine Sache, die ich wirklich gerne mal machen würde, ist in den Norden und da mal die Polarlichter irgendwie sehen.
Okay.
Wo man das am besten macht, ich glaube, das ist Island. Ist aber auch kalt.
Grönland, ja.
Genau.
Sehr gut. Meine letzte Frage, welchen Sport treibst du am liebsten?
Tatsächlich war ich früher eine große Läuferin. Mittlerweile bin ich ein riesengroßer Spinning-Fan geworden.
Okay.
Und schwimmen tue ich sehr gerne. Nur leider ist das mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Deswegen, ich gehe sehr, sehr gerne zum Spinning.
Tamara, bevor wir abschließend zum Thema Wundheilung und beeinflussende Faktoren von Stress über die Psyche, über wichtige Mikronährstoffe und natürlich auch Risikofaktoren zum Abschluss kommen, lass uns doch für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, noch ein paar unterstützende Tipps mitgeben. Also was können sie tun? Wir haben einige Dinge angerissen, aber was könnte man konkret tun? Vielleicht auf Ernährungsebene, Stressmanagement, für den Schlaf. Was kann ich konkret tun, um präventiv was für meine zukünftige Wundheilung zu tun und Menschen, die von Wundheilungsstörungen betroffen sind?
Wie ich ja vorhin schon angeschnitten habe, Wunden erstrecken sich über ein weites Spektrum von eben einem Papierschnitt bis hin zu psychischen Wunden oder eben auch Sehnen. Deswegen ist es sehr schwer, das in einem Satz zusammenzufassen, was man da am besten machen kann. Und das, was ich sagen werde oder generell empfohlen wird, sind natürlich die Dinge, die wir die wenigsten hören wollen. Die meisten wollen eine Wunderpille und dann ist alles gut. Es ist so, dass Routinen im Sinne von regelmäßigen Schlafrhythmus als auch gewisser regelmäßiger Ernährung wichtig sind. Natürlich auch in dem Zusammenhang vielleicht darauf zu achten, was vertrage ich überhaupt gut? Was ist überhaupt das, was mir gut tut oder auch nicht so gut tut? Es ist natürlich nicht möglich, dass jeder von uns sich jeden Tag selber, keine Ahnung, einen Haufen frisches Gemüse zuschnibbelt und kocht. Dafür haben viele von uns keine Zeit, vielleicht auch gar nicht das Geld. Deswegen einfach im Rahmen der Möglichkeiten vielleicht auch einfach bewusster sich bezüglich dieser Themen zu sein. Es ist auch tatsächlich wichtig, dass man genug Wasser trinkt einfach, dass man sich vielleicht vornimmt, jeden Tag 1 Liter oder 1,5 Liter Wasser zu trinken, auch einfach um alles durchzuspülen. Und man kann schon anfangen, zum Beispiel Vitamin D wöchentlich eine Kapsel einzunehmen, vielleicht auch mal abklären zu lassen, ob man in irgendeiner Form irgendwo unterversorgt ist. Das kann man alles abchecken lassen. Man kann es auch gut ersetzen heutzutage. Aber in der Regel sollte eine ausgewogene Ernährung das schon abdecken. Bei Personen, die chronische Erkrankungen haben, ist es natürlich auch wichtig, dass man regelmäßig zu dem entsprechenden Spezialisten geht und es einfach kontrollieren lässt, schaut, ob es besser oder schlechter geworden ist und entsprechende Maßnahmen ergreift. Und ich kann Bewegung empfehlen und frische Luft.
Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Liebe Tamara, vielen Dank für deine Einblicke zum Thema Wundheilung, was man tun kann, was man präventiv tun kann, aber natürlich auch den Klinikalltag und mal die verschiedenen auch Themen rund um Wundheilungsstörung, dass wir die mit dir gemeinsam besprechen konnten. Danke, dass du hier warst und ich freue mich, wenn du mal wieder vorbeischaust.
Vielen Dank, es war eine richtig coole Erfahrung.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.